Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt. Forum.
Die arabische Welt brennt. Und ihre Diktatoren wehren sich mit allerletzter Kraft. Der Diktator Muammar Gaddafi, der libysche Regent, er ist noch nicht vertrieben, aber wenn es nach seinem Volk geht, dann sind seine Tage gezählt. Tunesien, Ägypten, Jemen, Syrien, Libyen, das Volk hat genug, schreit nach Demokratie, wehrt sich, auch wenn die Potentaten aufs Schiessen lassen. Die westliche Welt unterstützt heute Demokratiebewegungen und die Vertreibung der Diktatoren. Früher hat sie allerdings jahrzehntelang mit genau diesen Diktatoren zusammengeschafft und denen ihre Gelder sind gern gesehen auf den westlichen Bankkonten. Ist das jetzt scheinheilige Doppelmoral? Was für Folgen haben die Revolutionen jetzt in der arabischen Welt und was bedeuten sie ganz konkret für die Schweiz? Christine Schulthess diskutiert im Doppelpunkt-Forum mit ihren Gästen.
Ich habe hier 6 Leute bei mir am Tisch, darunter 2 Personen aus Libyen, 2 aus Tunesien und ein kleines Publikum. Zu meinen Gästen gehören Beat Stauffer, er ist Journalist, Nordafrika- und Islamexperte. Beat Stauffer, wie lange geben Sie Gaddafi noch?
Ich gebe Gaddafi ein paar wenige Tage, vielleicht eine Woche Zeit. Dann denke ich, ist es vorbei.
Auch hier in der Runde begrüße ich Peter Arbenz. Er ist Präsident von Helvetas. Er ist ehemaliger Direktor des Bundesamtes für Flüchtlinge und ehemaliger Delegierter für das Flüchtlingswesen. Er arbeitete in den 60er Jahren als Entwicklungshelfer in Tunesien. Peter Arbenz, soll die Schweiz ihre Grenzen öffnen für die Flüchtlinge?
Für Flüchtlinge schon, aber nicht für unzählige Migranten. Das werden wir später wohl noch diskutieren. Aber im Moment sollten wir uns konzentrieren auf das Schicksal der Leute vor Ort und später über die Flüchtlingsströme sprechen.
Ich begrüße auch Hedi Massaudi. Er ist Tunesier, wohnt in Zürich. Er ist 30 Jahre alt, seit 4 Jahren in der Schweiz, verheiratet mit einer Schweizerin. Er ist Rapper und arbeitet als Tontechniker. Hedi Massaudi, 2006 wurden Sie ganz kurz in Tunesien verhört. Warum verhört?
Ja, es gab, also damals hatte ich eine Band und dann also eine Rap-Band und es gab, irgendeiner hat einen Song geschrieben, wo er die einfach Politik und Polizei kritisiert hat und natürlich, wir waren ja die einzigen, einfach im Land bekannt sind, dann die haben uns natürlich geholt und über 4 Stunden verhört. Das war natürlich schlimm, ein ganz schlimmes Erlebnis, wirklich.
Dann in der Runde begrüße ich Hafsa Matkur, sie ist aus Libyen, ganz genau aus Benghazi, der sogenannten befreiten Stadt im Osten von Libyen. Sie wohnt in Rheinfelden im Kanton Aargau. Sie ist die Tochter eines libyschen Oppositionellen und Geologen. Sie ist seit 16 Jahren in der Schweiz, 24 Jahre alt, Mutter von 2 kleinen Töchtern und Hausfrau. Ihr Vater flüchtete 1996 aus Libyen und hält sich zurzeit auch in Libyen auf. Und wir werden dann noch mehr erfahren zu Ihrer Familie in Libyen, gerade im Moment. Hafsa Matkur, wie lange geben Sie Gaddafi noch?
Ich gebe ihm ein paar Tage und ich hoffe also nicht, dass es noch länger geht als eine Woche.
Mhm. Dann auch hier in der Runde Muftah Zeikri, er ist auch aus Libyen, 19 Jahre alt, macht die Ausbildung zum Polymechaniker, er ist seit 16 Jahren in der Schweiz. Muftah Zeikri, was kann die Schweiz jetzt für Libyen tun?
Also man sollte Hilfsorganisationen und Medikamente runterschicken.
Und der Letzte in der Runde ist Fawzi Samali. Er ist Tunesier, er lebt in Zürich, kommt ursprünglich aus Al-Kaf, das ist in der Nähe der algerischen Grenze. Er ist 45 Jahre alt, seit 15 Jahren in der Schweiz und arbeitet am Flughafen in Kloten. Fawzi Samali, was kann die Schweiz jetzt für Tunesien tun?
Eine große Unterstützung von der Schweiz, und zwar jedwelche Hilfe, die nötig ist, vor allem an der tunesisch-libyschen Grenze, wo dort eine Flut von Menschen, die dringend eine Hilfe brauchen.
Ich möchte die Diskussion mit Ihnen starten, Hafsa Matkur. Sie haben mir vor ein paar Tagen schon erzählt, dass Ihre Familie sehr stark auch betroffen ist in Libyen. Viele Leute fliehen aus Libyen. Ihr Vater ist nach Libyen gegangen. Warum?
Ja. Er hat gesagt, ich kann nicht von der Ferne mein Land zuschauen. Ich muss dort sein, um Unterstützung zu bieten, um für die Familie da zu sein, weil er ja sich für den Land sehr viel
also er setzt sich ein
ja,
für
er
sein
setzt
Land.
Sich sehr viel ein für das Land und er hat einfach gesagt, ich muss dort sein, ich kann nicht von weit zuschauen.
Haben Sie jetzt Kontakt zu ihm? Ja. Man hört ja auch immer wieder, dass es schwierig ist, Kontakt zu haben, sei es über Internet oder überhaupt telefonisch.
Er ist im Moment in Tripolis. Bevor ich hierher gekommen bin, habe ich kurz mit ihm per Internet ein bisschen gechattet und er hat mir gesagt, ihm geht es gut.
Und wie sieht dann diese Hilfe aus vor Ort? Sie haben ja gesagt, er ist gegangen, um zu helfen. Was tut er?
Er spricht sehr viel über die Lage dort. Er sagt uns Informationen. Sagt, was genau dort läuft. Also, und er hat noch natürlich auch mit Leuten dort Kontakt und gibt uns dann die Anweisung, was dort passiert, was sie im Moment brauchen. Und
haben Sie Angst um Ihren Vater?
Ja, ich kann momentan nicht schlafen. Ich mache mir immer Gedanken, wenn er plötzlich, also zum Beispiel heute, wir haben eigentlich abgemacht, dass er, meistens am Morgen ist er online. Die ganze Familie hat auf ihn gewartet und er kam erst um so gegen 4 rein. Wir haben schon ein bisschen Sorgen gemacht. Also wir können ihn telefonisch nicht erreichen, aber durch, dass er im Internet erreichbar ist, ab und zu ist es schon möglich, dass wir mit ihm reden.
Und Sie haben ja auch erfahren, dass es auch Leute aus Ihrer Familie gibt, die schwer betroffen sind von diesen Zusammenstößen. Ja. Die Geschichte von Ihrem Cousin, können Sie die kurz erzählen?
Ja, ich habe einen 19-jährigen Cousin, der ist, meine Großmutter wohnt in Baida und sie sind am 17. Februar ist er mit meinen Onkeln rausgegangen, um mitzumachen natürlich, dass sie gegen Gaddafi
demonstrieren.
Und dann ist er auf den Heimweg, als sie nach Hause kamen, ist er von oben von einem hohen Gebäude von einer
Schützen.
Von einem Beschützer erschossen worden. Die Schuss ist ist unter seinem Nabel, Bauchnabel. Mhm. Und ich habe einfach gehört, natürlich ist er in Ohnmacht gefallen. Man musste ihn operieren ohne Narkosemittel. Man hat ihm die Kugel rausgenommen und ist musste nach Hause gehen, weil sie haben gesagt, das ist wie eine Kleinigkeit, also es hat noch schlimmere Sachen im Spital. Mhm. Musste er zu Hause verpflegt werden. Gestern habe ich eine Mitteilung bekommen von meiner Tante. Sie sagte, dass ihm geht es nicht gut. Er ist zu bleich, er braucht eigentlich noch Blut und sie haben ihn notfallmäßig zum Spital gebracht, da er infiziert ist. Man musste die Narbe nochmal...
Also eine Entzündung
hat er? Ja, er hat jetzt eine Entzündung und sie hoffen und vielleicht, dass es die nächsten 2-3 Tage ein bisschen ruhig ist, dass sie mit ihm entweder nach Tunesien oder nach Ägypten gehen. Ich wünsche mir, dass er hierher kommt, weil... natürlich ist die Versorgung noch sehr besser, als dass er dort bleibt.
Beat Stauffer, Sie beobachten die Situation auch ganz genau in Nordafrika. Ist das, wenn man jetzt hier zulässt, so das Wichtigste, was passieren muss? Medizinische Hilfe zum Beispiel jetzt in Libyen?
Ja, ich denke, in Libyen das Allerwichtigste ist, dass man sich kümmert um die Situation der Schwarzafrikaner, die Hunderttausende von Schwarzafrikanern, die im Land sind, die sind vollkommen schutzlos, die sind schon bis jetzt schlecht behandelt worden, die müssen sich verstecken im Moment, denen geht es ganz schlecht, die haben keine Regierung, die ihnen helfen kann. Das war der eine Punkt.
Können Sie noch kurz etwas dazu sagen, warum diese Leute so gefährdet sind? Also es sind ja die Leute aus den südsaharischen Ländern, die ja in Libyen auch gestrandet sind.
Ja, es gibt in Libyen eine Art Rassismus auch, eine latente Ablehnung gegenüber Schwarzafrikanern, das muss man so sagen. Die Leute sind geduldet als billige Arbeitskräfte. Viele sind auch ohne Papiere dort, sind irgendwie vegetieren sie dort im Land, vollkommen schutzlos. Und Ich denke, jetzt in dieser Situation gibt es ja dieses ganz komische, diese Vermischung. Nicht wahr? Gaddafi hat offenbar Schwarzafrikaner engagiert als Milizen. Und viele Libyer haben natürlich eine unglaubliche Wut jetzt auf diese Milizen und bringen das in Verbindung mit jedem Schwarzafrikaner, den sie sehen. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Sache. Denn es sind ja nur ganz wenige paar Tausend sehr wahrscheinlich Milizen engagiert von Gaddafi. Die anderen haben mit dem nichts zu tun.
Und wie kann man diese schützen?
Ja, eine ganz schwierige logistische Frage. Ich denke, sobald wie möglich, sobald die Situation ein bisschen beruhigt ist im Osten des Landes, müssen ausländische europäische Hilfswerke ins Land gehen, müssen Stützpunkte errichten, damit diesen Leuten mal geholfen wird. Aber natürlich muss man auch den Libyern helfen. Das ist eine sehr, sehr komplexe Sache. Können wir noch länger sicher später noch drüber reden.
Peter Arbenz, wir haben gehört, dass es sind nicht nur die Libyer und die Tunesier, die ihr Land verlassen möchten, sondern auch noch die Leute aus den südsaharischen Ländern. Wie beurteilen Sie das? Also brauchen auch diese Hilfe, brauchen auch diese eine Aufnahme hier bei uns in Europa?
Also es ist ja undenkbar, dass auch schon aus logistischen Gründen in wenigen Tagen Hunderttausende von Menschen Europa erreichen. Das wird gegenwärtig so etwas hochstilisiert, es wird beinahe eine Panik gemacht. Im Moment sind ein paar Tausend Libyer, Tunesier, Ägypter in Lampedusa gelandet und sonst nichts.
Und die Rede ist ja von 140.000 allein aus Libyen.
Wer dahinter kommt, wie viele dann kommen, das sollten wir mal etwas gelassen abwarten. Wichtig wäre jetzt heute wichtiger wäre heute Hilfe vor Ort zu leisten, vor allem in den Grenzgebieten zwischen Libyen und Tunesien, zwischen Libyen und Ägypten, wo tatsächlich Zehntausende täglich in die Nachbarländer fluten, rückkehrende Gastarbeiter, die einen Ausweg über die Nachbarländer suchen. Und dort müsste man logistische Hilfe leisten.
Also Unterkünfte, sanitäre Anlagen.
Nahrungsmittel, medizinische Hilfe. Denn als ausländische Organisation zurzeit nach Libyen zu gehen, scheint mir praktisch unmöglich. Das wird sehr schwierig, allenfalls in den Grenzgebieten. Benghazi ist eine Möglichkeit, vielleicht auch von Westen her. Das IKRK ist in den Grenzgebieten, der UNHCR hat sich dort etabliert und mit Unterkünften. Aber die logistischen und auch kriegerischen Verhältnisse darf man nicht unterschätzen zurzeit.
Frau Zusamali, ich möchte Sie gerne noch fragen, Ihre Familie kommt aus Tunesien.
Genau, ja.
Hatten Sie immer Kontakt zu Ihrer Familie? Wussten Sie, ja, in welcher Situation Ihre Familienmitglieder sind?
Ja, also im Nordwesten, es gab schon ein paar Probleme dort, auch heftige Probleme mit Schießereien und Tote und so weiter. Natürlich, meine Eltern sind nicht ausgeschlossen von diesen Sachen, aber Gott sei Dank, also es hat nicht so Schießerei oder Verletzte unter meiner Familie, sondern sie haben ja gelitten, sie wissen ja, diese Gasbomben, vor allem ältere Leute, wie das beeinflusst, wie denen das Leben schwer macht, hier jeden Tag, um dies zu riechen. Ich weiß nicht, was das für Nachfolge haben wird, nachdem das dies zu Ende ist, aber ich hoffe nur, dass es nicht so schlimm werden. Ich möchte nur einen Punkt mal zurück auf Herr Stauffer bezüglich der Schwarzafrikaner und die Söldner. Also für mich, das sind keine Milizen, sondern das sind Söldner. Denn ich verfolge jeden Tag die Nachrichten, sei diesem auf Facebook oder im Internet oder im Fernsehen selber. Das sind Leute, die wirklich bezahlt wurden von Gaddafi. Bis zu 25.000 Dinar, tunesische Dinar pro Kopf.
Wie viel ist das in Schweizer Franken? Das
sind ungefähr 20.000 Franken pro Kopf, verspricht er jeden. Und plus dazu, er möchte noch eine Versuchung stiften zwischen Tunesien, Ägypter und Libyen, indem dass er selbst Tunesien haben gesprochen, ja, im Fernsehen, auch auf Facebook. Sie haben gesagt, wir hatten ja sehr viele Geld auch von Leuten, die uns das angeboten haben, damit wir nur im Fernsehen kommen und sagen, dass wir haben diese Sachen angefangen in Libyen, damit er noch diese Zwietracht zu stiften zwischen Tunesien und Libyen, zwischen Tunesien und Ägypten.
Mhm. Herr Di Massaudi, auch Sie haben Familie in Tunesien. Wie ist die Situation dort? Hatten Sie Kontakt zu Ihrer Familie? Haben Sie immer gewusst, es geht Ihnen gut?
Ja, also für mich die letzte Woche vom Dezember 2010 und die ersten zwei Wochen vom Januar waren wirklich sehr schlimm, weil natürlich es war die letzte Schlacht war in Tunis. Und natürlich, wenn du jetzt am nächsten Tag dann deine Mutter anrufst und sie sagt, ja, die Kugeln sind ja an der Tür und natürlich, das ist der der Nachbarn, der Herr ist gestorben, der ist getroffen, der ist im Kopf getroffen. Das ist natürlich schlimm. Und ich habe einen Bruder, der ist ja dort und er macht auch mit. Und ich habe so Angst gehabt und natürlich, es war schlimmer Zeit natürlich. Weil in Tunis am Schluss war schlimm, weil Scharfschützen waren überall.
Was braucht jetzt Irland aus Ihrer Sicht am dringendsten, vielleicht von der Schweiz, von der EU, von der internationalen Welt?
Ja, also meiner Meinung nach, ich bin keine Politiker, aber also meiner Meinung nach, ich glaube, was Tunesien und Ägypten gerade braucht, ist eine moralische Unterstützung von Europa, dass Europa sagt und zeigt, dass wir jetzt eine andere Europa sind und wir glauben an euch und wir haben keine andere wir haben keinen Profit und wir glauben, dass ihr einfach das machen könnt. Weil es ist vorbei die Zeit, wo sie nur eine Person unterstützt haben.
Und was heißt das ganz konkret für Sie, eine moralische Unterstützung? Heißt das Sanktionen von der UNO oder was sehen Sie das?
Also generell einfach alle Hilfsorganisationen, die internationale Hilfsorganisation und die Europäische Komitee müssen einfach einen positiven Schuss zu diesen Ländern geben. Also ich möchte nicht einfach sagen finanziell, aber so einfach moralisch, einfach, dass zum Beispiel auch von den, sagt man, alleine die Wahl von dieser Botschafter hat einen großen Einfluss dort bei uns und das müssen sie wirklich.
Also der Vertreter ihres Landes?
Ja, weil wir haben gerade gesehen, mit Frankreich, was passiert, also zwei Botschafter jetzt innerhalb 3 Wochen, das natürlich, ist es noch nicht klar, ist noch nicht klar und die Leute brauchen das Vertrauen, also die Leute wollen Europa vertrauen. Und bis jetzt ist noch nicht angekommen. Wir haben immer noch das Gefühl, die wollen was.
Reden wir vom Vertrauen. Bert Stauffer oder vielleicht auch Peter Arbenz, was man ja auch in den letzten Tagen immer wieder hört, man hat kooperiert mit diesen Diktatoren, man hat Geschäfte gemacht. Heute habe ich gelesen, dass sogar der Bunker von Gaddafi von Schweizer Firmen gebaut wurde. All das hat man geduldet, hat man vielleicht auch gewusst und plötzlich ist Europa empört. Ist das nicht auch scheinheilig? Eine Doppelmoral?
Doch, das ist auf jeden Fall scheinheilig, ein Stück weit. Die Geschäftsleute, die haben ihr Geschäft gesehen, die haben Wirtschaftsbeziehungen betrieben, wie sie es mit anderen Ländern betreiben. Das kann man so oder so beurteilen. Ich finde eher von den Regierungen her, von der offiziellen Politik, und da steht meiner Ansicht nach Frankreich und Italien ganz schlecht da. Diese Politik, die betrieben wurde, speziell von der italienischen Regierung, Libyen gegenüber, aber auch von der französischen Regierung. Ich denke, es ist eine ganz, ganz komplexe Frage. Wie können Regierungen, europäische Regierungen umgehen mit Unrechtsstaaten? Wir sind gezwungen, offizielle Beziehungen zu pflegen mit den Ländern südlich des Mittelmeers und diese Regierungen sind mal da. Ich meine, Gaddafi, der war einfach mal da. Das gab nur die Alternative, mit ihm zu verhandeln oder eben gar nicht. Die Lösung ist nicht so einfach.
Aber sind denn diese Länder noch glaubwürdig, also die europäischen Länder, wenn sie das so lange geduldet haben und plötzlich so empört sind? Also das ist ja, ich denke, gerade für die Leute, die aus Nordafrika kommen, doch schwer verständlich.
Es gibt ein Glaubwürdigkeitsproblem, das würde ich auf jeden Fall so sehen, das ist ganz, ganz klar. Aber es hat auch, Europa hat immer auch zivilgesellschaftliche Bewegungen unterstützt. Zum Teil ist das ja auch nicht toleriert worden, zum Teil hat es Schwierigkeiten gegeben. Also es hat beide Versuche gegeben. Aber ich bin absolut einig, Europa hat sich da etwas vorzuwerfen.
Peter Arbenz?
Also man muss ja unterscheiden auch zwischen Regierungen und Ländern und Völkern. Und die Schweiz, wie alle anderen Europäer und auch USA, arbeiten im Prinzip mit allen Staaten und Völkern und mit deren Wirtschaft zusammen. Alle diese Staaten sind Mitglied der UNO. Und unsere diplomatischen Gepflogenheiten sind so, dass man im Prinzip normale Beziehungen unterhält, dass auch wirtschaftlicher Austausch möglich ist. Denn es wäre ja zu keinem Vorteil, weder von der Schweiz noch der betroffenen Länder, wenn keine Beziehungen bestehen würden. Es gibt ja auch durch die offiziellen Beziehungen immer wieder fruchtbare Kontakte. Es gibt einen Dialog, es gibt sogar einen Menschenrechtsdialog. Und darum meine ich, ist natürlich jetzt der Bruch, der jetzt erfolgt ist, ist schon ein Problem der Glaubwürdigkeit. Aber das kann man auch erklären. Und es ist ja auch höchste Zeit, dass nun die europäischen Regierungen und auch die Schweizer Regierung klar Stellung bezogen hat und sagt, Gaddafi ist nicht mehr tragbar.
Also was heißt das? Das kann man erklären. Kann man das damit erklären, dass man jetzt sagt, stopp, jetzt schießt er auf sein Volk?
Oder? Ja, sicher. Das sind jetzt objektiv Menschenrechtsverletzungen. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und wenn man natürlich über die Beziehungen spricht, dann gibt es viele Dinge, die sind seit Jahrzehnten die liegen seit Jahrzehnten zurück. Wenn Sie vom Bunker sprechen, der wurde vor 20 Jahren eingerichtet. Da hat noch niemand vom Diktator und Mörder Gaddafi gesprochen.
Was war er denn damals vor 20 Jahren?
Ja, alle wussten, dass er revolutionär ist, dass er der große Chef ist. Aber ich meine, er war immer ein Gangster. Und er hatte auch zugegeben, dass er das Lockerbie-Attentat befohlen hat. Also da musste man sich nichts vormachen. Aber die Engländer und die Amerikaner haben ja wieder mit ihm nach diesem Attentat zusammengearbeitet. Also da gibt es dann schon die Frage der doppelten Moral.
Frau Sissamali?
Also zurück zu der tunesischen Revolution. Also ich persönlich, ich sage nur Hochachtung, mein aller Hochachtung an diesem Volk, der diesen Schritt gewagt hat und die Welt gezeigt hat, dass es geht doch. Es geht doch. Ohne Hilfe vom Westen, ohne Hilfe weder von Europa noch von Amerika. Sie haben sich diesen Schritt gewagt und sie haben der arabischen Welt gezeigt, wie sie sich von diesen Diktatoren befreien können. Wie Herr Abensky gesagt hat, dass europäische Politik und das europäische Volk sind zwei verschiedene Sachen. Diese Politik, sie hat dieses Diktatorium Ben Ali 23 Jahre lang, haben sie ihn unterstützt. Gaddafi 42 Jahre lang, obwohl viele waren also gegen ihn. Mubarak war 30 Jahre lang auf dem Kopf der Regierung. Europa hat auch gewusst, wie sie mit dem Volk umgegangen sind. Also niemand kann mir sagen, dass sie haben nicht gewusst, dass sie unmenschlichen Sachen mit dem Volk gemacht haben.
Und trotzdem kam
und trotzdem
kein
sie haben es weiter gemacht. Sie haben weiter diese Regierungen unterstützt mit Geld. Ja, weil Ben Ali zum Beispiel, als Beispiel zu nehmen, hat ja Europa jahrelang angelogen und denen dieses Stück Theater gespielt hat, die Islamisten, ja, muss man, ich werde euch von den Islamisten schützen. Europa hat Geld bezahlt. Hat Geld bezahlt für den, obwohl es gab nichts in Tunesien in diesen Sachen. Diese Sache war jahrelang unterdrückt, es war jahrelang geschlossen. Und wenn wir über Islamisten sprechen, also ich bin nicht für das, ich bin nicht für Extremismus und so weiter. Aber die Islamisten leben ja hier in Europa, sie sind ja unter uns in der Schweiz. Sie sind ja in Frankreich zum großen Teil. Und zum größten Teil sind ja in Großbritannien, die denen unterstützen. Wir haben von denen nichts gesehen. Wir haben von denen keine bösartigen Sachen gesehen. Denn warum? Europa bewerft, dass sie haben ihn ja unterstützt, damit er unser Rücken beschützen kann. Aber im Endeffekt hat er ihnen nur ein Spiel vorgeworfen und er hat sein Volk jahrelang unterdrückt. Jeder, der Nein sagt, wie bei uns man sagt, sie bringen ihn hinter der Sonne. Das heißt, nicht mal seine Mutter wird wissen, wo er ist. Es gibt Leute, die seit den 80er Jahren, 1980, die Mutter hat nicht mehr gewusst, wo ihr Sohn ist.
Wir werden gleich weiter diskutieren. Ich möchte nur kurz unsere Hörerinnen und Hörer noch aufrufen. Sie können mitdiskutieren. Und zwar können Sie auf unserer Internetseite www.drs1.ch, ich wiederhole, www.drs1.ch, Ihre Meinung schreiben. Sie können auch Fragen schreiben. Sie können untereinander mitdiskutieren auf unserer Internetseite. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns die auf selber Seite und wir bringen sie dann später in die Runde ein. Beat Stauffer, Sie haben etwas sagen zu dem, was Fawzi Samali gerade gesagt hat.
Ja, ich muss Fawzi Samali ganz in gewissen Punkten widersprechen. Der erste Punkt ist, Tunesien hat schon jahrelang in der Schweiz ein sehr, sehr schlechtes Image. Ich weiß, dass die tunesische Regierung eine Werbeagentur beauftragt hat, eine Imagekorrektur in den Schweizer Medien in die Wege zu leiten. Und diese Werbeagentur hat nach einiger Zeit gesagt, wir können das nicht, es geht einfach nicht. Die Medien berichten kritisch über Tunesien. Ich als Journalist muss ich einfach festhalten, die Medien in der Schweiz haben seit Jahren kritisch berichtet über Menschenrechtsverletzungen in Tunesien. Der zweite Punkt, natürlich hat Europa einen Pakt geschlossen mit den Despoten südlich des Mittelmeers, das ist richtig, in Sachen Migration und in Sachen Islamismus, respektive Terrorismus. Das ist zum Teil problematisch, aber Europa hatte ein Interesse daran, sich Islamisten vom Leib zu halten und auch islamistische Regimes in Nordafrika natürlich nicht entstehen zu lassen.
Das Sie unterstützen Sie ja hierher. Sie kriegen ja Asyl und Sie kriegen alles, was möglich ist. Schauen Sie mal in Großbritannien oder Frankreich. Schauen Sie mal, wie Sie leben. Also, wenn mir jemand sagt, dass sie haben Angst vor denen und noch plus, sie geben denen Unterstützung.
Alter, da muss ich einfach korrigieren. Asylbewerber islamistischer Ausrichtung wurden verfolgt von diesen Regierungen und sie haben in dem Sinn Anspruch auf Schutz in der Schweiz oder in Europa. Das ist ein Paradox, aber es ist so.
Eben, das ist das, was ich deuten wollte. Und noch, okay, falls die Schweiz eine negative Meinung über die tunesische Regierung hatte oder hat immer noch, da liegt ein Widerspruch. Denn warum, wenn Sie sehen, dass ein Politiker oder eine Angehöriger der Familienclan von Ben Ali bringt hier in der Schweiz also 900 Millionen Schweizer Franken in die Schweizer Banken zu deponieren oder Ben Ali selber 2 Milliarden Franken in der Schweizer Banken zu deponieren, kommt niemand in der Frage zu fragen, von wo hat er dieses Geld? Werden Sie nicht forschen? Vielleicht ist ja ein illegales Geld, vielleicht ist ja ein gewaschenes Geld. Sie nehmen einfach das. Obwohl dieses Geld gehört das der tunesische Volk. Und zurück zu Ihrer Frage, was kann die Schweiz für die Tunesier machen? Ich würde sagen, dieses Geld, die hierher deponiert ist,
zurückgeben.
Wenn Sie Angst haben von Flüchtlingen, dann müssen Sie mit diesem Geld etwas machen, dorthin, damit die Leute gestoppt werden und nicht hierher auswandern.
Peter Arbenz?
Ja, ich möchte nur etwas sagen zum Image von Tunesien. Aus meiner Wahrnehmung hatte Tunesien eigentlich immer einen relativ guten Ruf und galt auch als eher moderater Staat, auch im politischen Bereich. Und ich meine, viele Schweizer gehen regelmäßig nach Tunesien in die Ferien.
Stimmt.
Nicht nur nach Djerba, sondern
Stimmt.
auch nach Sousse ja. und nach ja. Monastir. Und die genießen das dort und kennen Tunesien als Ferienland. Und die Politik hat man natürlich weitgehend ausgeblendet.
Genau.
Aber ich meine, ich war persönlich vor vielen Jahren als Entwicklungshelfer in Mitteltunesien tätig. Wir mussten auch mit der Regierung zusammenarbeiten, in dem Sinn, dass wir die Bewilligung erhielten, um dort zu sein, dort zu arbeiten. Es ging um Berufsausbildung. Das war eines der ersten Helvetas-Projekte überhaupt. Und der Bund hat dann gleichzeitig oder etwas später mit Tourismusausbildung begonnen, eine Hotelfachschule in Sousse gegründet. Das war so der Anfang der touristischen Entwicklung und viele Schweizer haben davon profitiert. Aber das Image von Tunesien habe ich nicht so schlecht wahrgenommen, auch in letzter Zeit. Und erst durch den Aufstand wurde es ganz klar.
Schauen Sie mal, Ben Ali hat 23 Jahre lang daran gearbeitet, dass dieses Image bleibt immer so. Er investiert Millionen im Jahr, nur Werbungen, und das nimmt er nicht von seinem eigenen Geld, sondern wissen Sie, was wie das wird finanziert? Die Tunesier kriegen die Fernsehgebühr, obwohl sie schauen das Fernsehen nicht. Sie kriegen das in der Wasserrechnung. Wasserrechnung müssen sie bezahlen, obwohl sie schauen dieser Fernsehen nicht. Und mit dem Geld macht er für sich selber eine gute Image im Ausland. Eine gute Image in Europa, wie man sagt bei uns. Das Haus sieht schön aus von außen, aber wie sieht sie von innen?
Frau Samali, noch eine andere Frage.
Blockiert und die werden repatriiert. Ich glaube, das ist
das hoffe ich, aber nicht wie ich das gehört habe vorgestern im Schweizer Fernseher. 3 Jahre lang, wenn niemand danach gefragt, dieses Geld wird hier bleiben.
Noch eine andere Frage. Sie haben gesagt, Sie möchten natürlich, dass dieses Geld zurückgeht an Tunesien. Man könne damit auch Flüchtlingsströme aufhalten.
Genau.
Warum verlassen die Tunesier jetzt ihr Land? Ben Ali ist weg.
Ja, also für mich, diese Tunesier, die ihren Land verlassen, das ist keine neue Sache, das ist keine Neuheiten, das ist keine Premiere. Die Jungen in Tunesien, sie haben seit Jahrzehnten versucht, immer mit illegalen Wegen nach Europa zu kommen, Lampedusa oder Sizilien und so weiter.
Und warum sagen diese Jungen nicht, jetzt haben wir die Chance, das Land wieder aufzubauen, ohne Ben Ali?
Schauen Sie mal. Früher gab es ja viele Grenzschutz oder Strände waren beschützt. Und trotzdem, es ist gelungen, diesen Menschen, diesen Jungen nach Europa illegal zu reisen. Heute, es gibt ja keinen Schutz.
Darum kommen
es
mehr.
Gibt keine Regierung. Ja, es gibt keine Regierung. Und es gibt Leute noch, die dahinter stecken, die wollen, dass das Land so bleibt. Die wollen das Land immer in Ruhe bleiben. Das ist natürlich Hände von dem alten Regime, die sich angeankert haben bis zum Wurzeln. Sie sind sogar verrostet drin, eingeschweißt drin. Und sie wollen nicht mehr weg von dort, weil sie wollen nicht zum Rechenschaft gezogen.
Ja, Hedi Massoudi.
Vielleicht ein Wort zu dieser Flüchtlinge. Also ich weiß es von sicheren Quellen, dass da in dieser Region, da am Mittelmeer, wo diese Flüchtlinge einfach nach Europa gegangen sind, beziehungsweise nach Lampedusa, sie wurden irgendwie unterstützt. Und ein großer Beweis dafür, dass die viele Fischer dort haben es zugegeben, dass sie ihre Boote, die ein paar hundert Franken kosten, mit Tausenden von Dinars verkauft haben für unbekannte Leute, die einfach nach Italien gehen wollten. Und das ist auch nicht normal, dass in 3-4 Tagen 5000 Flüchtlinge so auf einmal, natürlich, wie der Kollege gesagt hat, diese Leute, die haben einen Traum, die wollten einfach nach Europa gehen. Aber dieser Moment war schon ein einfach spezieller. Mhm.
Hafsa Matkur.
Also ich finde, jetzt, da Bin Ali weg ist, sollte man eigentlich in Tunesien bleiben und Tunesien neu aufbauen, statt dass sie nach Europa gehen, dass man den eigenen Land etwas bietet. Also ich meine, es gibt sehr viele Arbeitslose, aber wir wissen, dass in Tunesien sehr viele Leute ausgebildet sind, aber arbeitslos. Jetzt können sie sich einsetzen, statt dass sie in Europa gehen, dass sie sich für ihr Land
Darf ich dich fragen, womit sollen sie das machen? Womit? Womit das Land geht in einen das Land gerät in einem K.O.? Es gibt kein Geld, es gibt nichts. Aber womit jetzt, sollen Sie das anfangen?
Jetzt könntet ihr eigentlich Europa eures Geld holen.
Damit, das wünschen wir, ja, das hoffen wir,
dass
ja.
Mit diesem
wir
Geld sehen. Etwas Tunesien machen, neu bauen, neu etwas machen, statt dass ihr jetzt, weil wir haben gesehen, ich habe gedacht, dass wenn Bin Ali weg ist, dass die Leute eigentlich zurückkommen. Und wir haben gesehen, sehr viele Leute sind zurückgegangen. Aber wir haben auch gesehen, dass sehr viele Leute...
Ja, genau. Herr Samadkur, darf ich Sie fragen? Ihr Vater, also ja. Zum Beispiel, der sich sehr einsetzt für sein Land. Nehmen wir mal an, Gaddafi ist irgendwann weg. Ja. Und es gibt die Möglichkeit, an diese Gelder von Gaddafi zu kommen. Wäre dann da die Option für Ihren Vater zurückzukehren?
Ja. Meine ganze Familie kehrt zurück.
Mit Ihnen?
Ja, ich werde auch zurückgehen, weil wir müssen etwas machen. Ich bin hier also fast Schweizerin. Ich bin hier aufgewachsen. Mhm. Meine ganze Familie ist hier. Also ich fühle mich nicht heimisch hier. Aber jetzt, da unser Land uns braucht, müssen wir eigentlich zurückgehen.
Ja, das geht uns auch das Gleiche. Genau. Das ist auch dasselbe für uns.
Beat Stauffer.
Ja, ich möchte kurz etwas sagen zu dieser Flüchtlingswelle, vor 3 Wochen war das. Da waren ungefähr 5.000, 6.000 Leute, sind nach Lampedusa ausgewandert haben und viele sind vielleicht ertrunken auch dabei. Das ist eine ganz komplizierte Sache. Dort, ich habe recherchiert dazu und ich habe von glaubwürdigen tunesischen Quellen habe ich gehört, dass unter diesen Leuten auch zahlreiche Häftlinge sind und dass es auch Polizisten hat und Jugendliche, junge Leute, die mit der Polizei zusammengearbeitet haben. Diese Leute, die flüchten jetzt aus nachvollziehbaren Gründen. Für Europa macht das die Lage natürlich komplizierter, weil da stellt sich die Frage, soll man diesen Leuten Schutz gewähren, soll man, wenn schon, nicht anderen Leuten Schutz gewähren? Das ist eine ganz komplizierte Sache. Der zweite Punkt...
Also ich betreibe jetzt ein bisschen, also dass man das Gefühl hat, da kommen Boote voller Krimineller nach
Europa. Ja, das ist überzeichnet, aber es hat unter diesen 5000 Leuten hat es sicher, würde ich sagen, Indizien sind sehr stark, hat es einen rechten Anteil problematischer Figuren. Auf der anderen Seite ist das der Moment, das war der Moment, wo die Grenzen nicht mehr kontrolliert waren, eine Zeit lang. Jetzt werden die Grenzen in Tunesien wieder kontrolliert. In Libyen hingegen könnte diese Situation jetzt eintreten, dass alle Leute, die irgendwie die Möglichkeiten haben oder das Land verlassen müssen, eben aus solchen Gründen, dass die jetzt gehen.
Aber jetzt, da wir das gesehen haben, durch zum Beispiel die ägyptische Grenze oder durch die tunesische Grenze, sind das alle Leute, die Ausländer sind, also die Angst haben, um sich zu schützen, dass sie zu ihrem Land zurückgehen. Wir haben das auch gesehen, mit sehr viele aus Türkei sind zurückgefahren, sind auch Japaner wieder nach ihrem Land zurück. Ja, sind alle wieder zurückgegangen, aber ich denke nicht, also bis jetzt haben wir noch keine keiner von der libyschen Volk ist bis jetzt noch rausgegangen, außer die Leute, die sich behandeln lassen in Tunesien oder in Ägypten.
Nein, es gibt schon Libyer, die nicht Flüchtlinge oder sowas, sondern sie haben Angst um sich selber, um ihren Familien, dann sind sie nach Tunesien, weil sie kennen sich aus dort, sie haben Familien auch, sie sind ja Verwandten, mit denen verheiratet und so weiter. Und ich habe mit meinem Bruder telefoniert, er wohnt in Sousse ist voll, weil das ist der beliebteste Ort für die Libyer. Ja. Er hat mir gesagt, die Libyer kommen nicht ohne Geld. Sie kommen, sie haben ihren eigenen Geld. Sie mieten sich Wohnungen dort und sie bleiben, bis das Lager sich beruhigt hat, da kehren sie wieder zurück. Von der libyschen Flüchtlinge her, da kann man nicht darüber sprechen, weil die Lage in Libyen ist nicht wie die Lage in Tunesien. Genau. Die Libyer, auch Tunesier, haben diese Revolution gemacht für Würde. Sie wollen ihre Menschenwürde wieder haben, ihre Freiheit und keine Diktatorium mehr. Auch so wegen Arbeit und Not. Die Libyer haben ihre Revolution nicht wegen Armut, sondern sie haben diese Revolution wegen Würde auch, um ihren Menschenrechte zu haben.
Genau. Also ich muss noch etwas dazu sagen. Also ich habe wirklich gesehen jetzt, es sind sehr viele, also mein Vater, es sind auch sehr viele andere Leute zurückgegangen. Also sie gehen, obwohl die Lage sehr gefährlich ist, aber es sind sehr viele Leute nach unten gegangen. Und wie gesagt, wir sind wirklich, wir haben unser Geld, weil Libyen so sehr reich ist eigentlich. Sie suchen, die meisten Leute suchen sich den Sicherheit, dass sie einfach...
Ja. Mhm. Das Problem in Tunesien, von Libyen jetzt zu sprechen, ist sehr spekulativ, nicht wahr? Weil wir nicht wissen, was in den nächsten Tagen und Wochen passiert. Da können sehr schwierige Verhältnisse entstehen, es kann sich auch irgendwie regeln, das wissen wir einfach nicht. In Tunesien scheint mir das Problem vor allem darin zu liegen, dass viele unterprivilegierte Leute, vor allem junge Männer, nicht daran glauben, dass sich kurzfristig etwas ändern wird. Und diese jungen Männer, wenn die jetzt die Chance sehen, dann hauen sie ab. Weil sie glauben einfach nicht dran und vermutlich ist das auch so, kurzfristig kann sich das nicht ändern. Sehr, sehr schwierig.
Kein Vertrauen für diese Jungen.
Ja, Peter Arbenz.
Es ist nicht nur eine Frage des Vertrauens, sondern der faktischen Verhältnisse. Ich meine, ein Land wieder aufzubauen, das vorübergehend solche Krisen ausstanden musste oder auch im Krieg war, das wieder aufzubauen, das geht nicht über Nacht. Von einem autoritären System auf einen demokratischeres System umzuorganisieren, das braucht enorm viel Zeit. Wir dürfen keine Illusionen haben. Die Welt wird sich auch in diesen Ländern nach diesen Aufständen nicht über Nacht verändern, sondern das braucht Zeit. Und die Frage ist, wie geduldig die Leute sind. Mhm. Wie lange halten die das aus in dieser Übergangsphase? Und auch wirtschaftlicher Wiederaufbau, das ist nicht ohne weiteres zu organisieren. Da braucht es Bankensysteme, es braucht Kredite, es braucht Arbeitsplätze, die müssen noch geschaffen werden. Im Tourismus bestehen sie zum Teil. Also müsste man eigentlich unseren Menschen sagen, geht schnell wieder zurück nach Ägypten und bringt Arbeit für den Tourismus. Das wäre ein Teil für einen raschen Wiederaufbau. Aber bis diese Länder in wieder einem Normalzustand sein werden, wird es, sage ich mal, Jahre, wenn nicht eine Generation
bleiben. Ist klar, abends, weil, also, das ist ganz klar. Die Tunesier, die Libyer oder die Ägypter, vor allem diese Generation, die ich kenne, diese Facebook-Generation, man hat sie genannt, Facebook-Generation. Ich bin mir sicher, dass diese Jugend, wenn man sie in Ruhe lässt, dass sie wirklich in Ruhe arbeiten können. Hände weg von die großen Mächte. Da werden sie wirklich der ganzen Welt beweisen, dass sie können selbstständig sein. Natürlich, es wird Zeit brauchen. Da haben wir von der französischen Revolution gelernt. Nach der französischen Revolution war nicht einfach alles wieder gut. Es war viele schlimme Sachen passiert. Das ist ganz klar. Das ist auch dasselbe, wie Sie gesagt haben. Es ist eine Frage der Geduld.
Wir haben noch eine Wortmeldung aus dem Publikum. Würden Sie sich bitte vorstellen?
Ja, und mein Name ist Yusuf Elkur. Ich bin auch ein Libyer, der in der Schweiz aufgewachsen ist, seit 1995. Und momentan, vor 3 Jahren, ist meine Familie, die gesamte Familie, zurückgekehrt nach Libyen. Und jetzt ist, da hat meine Familie die aktuelle Situation alles mitbekommen. Und mein Vater ist auch dort. Jetzt mit dieser, er setzt sich mit dieser politischen Situation auch auseinander. Und das Schweizer Fernsehen ist jetzt in Libyen und die werden auch Kontakt mit meinem Vater aufnehmen diesbezüglich und er wird auch dazu seine Meinung äußern. Und jetzt mittlerweile hat sich ja vor 3 Jahren oder 4 Jahren circa die Lage verbessert in Libyen. Dann sind da die meisten, also oder ein großer Teil, die in der Schweiz wohnen, von diesen Libyern sind zurückgekehrt.
Also die wirtschaftliche Lage, genau. Oder welche Lage meinen Sie jetzt dann?
Ja, wie soll ich sagen, politisch. Also die politische Lage. Ja. Wir sind auch als Flüchtlinge hier, aus politischen Gründen, oder? Und was ich noch sagen möchte zu dieser Änderung, ich hoffe, dass sich das Ganze im Großen und Ganzen positiv ergeben wird. dass es nicht mehr lange geht. Und ja, weil das Volk hat darunter gelitten, 42 Jahre lang. Und jetzt ist endlich ein Schluss. Jetzt müssen wir einen Entscheid treffen, wo wir sagen müssen, das ist unser Land und wir müssen uns verteidigen. Und dass wir auch das Recht dazu haben, unsere Meinungen zu äußern, dass wir kooperativ zusammenarbeiten möchten. Und das geht natürlich nicht, wie Herr Arbenz gesagt hat, das geht nicht von einem Tag zum anderen. Aber ich hoffe, wenn das Volk zusammenhält, dann wird es sich sicher positiv ergeben. Und
ich möchte die Frage doch gerade in die Runde geben. Was braucht es eigentlich damit, wir haben jetzt gehört, es braucht Jahre wahrscheinlich, damit diese Länder sich erholen und auf eigenen Beinen stehen können. Was braucht es dann ganz konkret? Also müssen wir da Demokratie- und Verfassungsexperten nach Nordafrika schicken, aus Europa, die diesen Ländern zeigen, wie man eine Demokratie aufbaut. Und wie geht das? Ja, Peter Arbenz?
Es braucht schon Beratung und Unterstützung, aber in diesen Ländern gibt es sehr viele intelligente und gut ausgebildete Leute und die wissen genau, was sie wollen. Aber ich meine, ich weiß das aus der Zeit der OECD-Präsidentschaft in Bosnien, als es darum ging, die ersten Wahlen durchzuführen. Es brauchte ein Jahr für die Wahlvorbereitung, für die Durchführung und die Auswertung der ersten Wahlen nach dem Bürgerkrieg. Das wird hier ähnlich sein. Jetzt hat sich ja in Ägypten bereits eine Art Verfassungsrat gebildet. Das genau gleiche wird in Tunesien der Fall sein und in Libyen geht es vielleicht noch etwas länger. Aber das ist der Weg. Wir müssen sukzessive demokratische Strukturen aufbauen und Schritt für Schritt dann nach einer Verfassung wählen, Parlament und damit Regierung. Und da sind jetzt die ersten Akzente gesetzt. Aber es gibt auch bereits schon wieder Widersprüche, es gibt schon wieder Diadochenkämpfe unter den ernannten Ministern oder Übergangsregierungen. Das ist auch ein Problem, oder? Also das ist noch nicht alles so einig, wie das in der ersten Begeisterung nach der Revolution war.
Ja, Beat Stauffer.
Ja, ich denke, Tunesien ist ja am besten aufgestellt im Moment von all diesen Ländern. Und auch in Tunesien gibt es ganz große Probleme. Es gibt Milizen, die immer noch aktiv sind. Es gibt Gewalttätigkeiten, es gibt Plünderungen, es gibt Häftlinge, die auf freier Flur gewissermaßen sind. Man hat das Gefühl, Beobachter, die Lage sehr gut kennen, sagen, es sind Kräfte vom alten Regime am Werk, die versuchen, die Demokratisierung zu hintertreiben, das ganze Projekt zum Scheitern zu bringen, sogar auch Chaos vielleicht zu säen.
Wie kann man das verhindern?
Ja, ich denke, die Bürger müssen sehr, sehr wachsam sein, die Bürgerinnen und Bürger natürlich. Sie müssen die neuen Institutionen kontrollieren. Sie müssen glaubwürdige neue Institutionen schaffen. Und das Tunesien ist auf dem Weg. Libyen ist erst ganz, ganz, ganz am Anfang. Tunesien ist auf dem Weg, aber das wird noch eine schwierige Zeit werden, glaube ich.
Ich habe eine vielleicht provokative Frage an Hafsa Matkur oder vielleicht auch an Sie, Mufta Seikri. 40 Jahre Gaddafi. Wissen die Libyer überhaupt, was Demokratie ist?
Ja, ich denke eigentlich weniger. Das ist sicher auch etwas Neues für die Libyer, Demokratie, weil man hat 42 Jahre in Angst gelebt. Man hat einfach nie den Namen können aussprechen dafür. Auch ein Kollege hat mir mal gesagt, selbst dein bester Kollege könnte dein grösster Feind sein. Das heisst, du weißt nicht, wer bei der Regierung schafft. Du könntest in 2 Stunden verhaftet werden. Und ich denke schon, dass sie das werden lernen. Ich denke, sie sollten auch Seminare organisieren. Es gibt sicher Experten, die das sicher gelernt haben, die Erfahrungen mit Demokratie gesammelt haben. Und ich hoffe schon, dass das Land sich aufbaut.
Wie sehen Sie das, Hafsa Matkur?
Also wir wissen schon, was Demokratie ist. Aber das Problem ist, wie der Herr Psekri gesagt hat, wir haben Angst. Beide Eltern, sind, also Väter, sind daher gekommen, aus dem sie, dass sie sich mit der Regierung eigentlich aus, dass sie beide Oppositionen sind und sie haben eigentlich schon wollen, wo wir dort gewesen sind, haben sie schon wollen, dass sie eine neue Änderung gibt im Land, dass es Demokratie ist. Aber natürlich hat Gaddafi ist dagegen gewesen. Er hat sehr viele Leute gefangen. Er hat auch sehr viel aufgehangen, wo sie mit der Demokratie. Also ich muss sagen, unsere Väter sind fast, also wären sie nicht schnell weg gewesen, wären sie sicher beide.
Würden sie nicht mehr leben?
Ja, würden sie beide nicht mehr leben.
Also mein Vater persönlich hat eine schlimme Zeit hinter sich gehabt. Und zwar Anfang von der Revolutionsführung von Gaddafi sozusagen, ist er sowieso von Anfang an gegen den Gaddafi gewesen. Und einmal war er bei einer Veranstaltung gegen den Gaddafi und Planung. Und schon auf dem Heimweg haben sie ihn verhaftet. Und ja, dann musste er ein Jahr in den Knast. Und zum Glück hat er nachher noch raus eigentlich.
Ja, ich muss etwas sagen, sein Vater hat auch müssen zuschauen, wie seine Kollegen aufgehangen wo, sind.
Erhängt worden sind.
Erhängt worden sind. Ja. Und mein Vater war auch ein Jahr im Gefängnis gewesen, dass sie sich, wie gesagt, dazu geäußert haben. Aber ich weiss, wir wissen sehr viel über die Demokratie und also ich muss wirklich schon sagen, also wir würden uns sicher sehr gross überraschen, weil wir haben sehr viele Leute, die über die Demokratie sehr viel wissen und sie werden sich alle in Libyen dazu äußern. Und wir haben sehr viele Erfahrungen auch schon, aber wir warten einfach, dass der Gaddafi weg ist und dann fangen wir an.
Wir haben jetzt ja viel von Schwierigkeiten geredet, aber das Grossartige an der ganzen Sache ist ja eigentlich, dass die Menschen offenbar Demokratie wollen. Es gibt ja ein Buch, das heißt «Der Hass auf den Westen». Und ich habe jetzt eher das Gefühl, die Leute lieben den Westen. Sie lieben zwar nicht die westliche Politik, wie sie konkret betrieben worden ist, aber sie lieben die westlichen Grundwerte, sofern sie der Westen einhält. Sie möchten mehr Demokratie, sie möchten mehr Freiheit, sie möchten Kontrollsysteme, um Leute, die Macht haben, zu überwachen, zu kontrollieren. Sie möchten Gewaltenteilung und so weiter. Und darauf können wir auch aufbauen in der Beziehung zu den Maghrebinern, zu den Nordafrikanern.
Also noch ein Wort zu diesem Thema über Demokratie. Mhm. Ich denke nicht, dass diese Völker müssen Demokratie erlernen oder dass Demokratie für denen ein fremdes Wort ist. Wenn ich spreche über die Tunesier, weil ich kenne sie, ich bin selber Tunesier, ich weiß schon, wie sie denken. Die Leute haben demokratisch gedacht. Auch bevor dass dieser Regime gestürzt ist, sie haben demokratisch gedacht, aber sie waren so wie unterdrückt, dass die Leute haben alles in sich selber geschluckt. Und es war wie ein tickender Vulkan. Man hat nie gewusst, man hat schon gewusst, es wird explodieren, aber man hat nie gewusst, wann ganz genau. Die Leute haben sich satt, dieser Regime, darum haben sie sich explodiert. Und das ist ein Beweis, dass sie Demokratie wissen, dass sie kennen es schon. Also für mich ein Volk, der in der Nacht beschützt die allgemeinen Besitzer, sei dies privat oder staatliche Besitzer. Und am Tag geht er auf die Straßen, um seine eigenen Straßen zu putzen. Das ist für mich ein Volk, der braucht keine Demokratie zu erlernen.
Mhm. Peter Abend, Sie lachen.
Ja, ich denke, dieser Optimismus wirkt ansteckend. Und da freue ich mich auch echt darüber. Und ich meine, einfach passen Sie auf, dass Sie nicht Ihren eigenen Illusionen zum Opfer fallen. Es braucht harte Arbeit, um einen solchen Staat wieder aufzubauen. Aber diesen Impetus und diesen Optimismus braucht es. Und der steckt in der Jugend. Und das ist das Faszinierende an diesen Aufständen. Die Jugend hat wirklich nicht nur im Zorn, sondern als jahrelang aufgestaute Gefühle gegen ihre Regimes und sagt, jetzt endlich wollen wir zu unseren Rechten kommen.
Und in diesen Ländern ist ja die Jugend der Großteil der Bevölkerung.
Also mehr als 50% der Bevölkerung.
Herr Abends, glauben Sie mir, das ist ja ein Optimismus, wie Sie gesagt haben. Und es ist nicht beängstigend, sondern der Angst, wovon ich fürchte, dass dieser Jugend, deren Revolution geklaut wird. Das ist, worüber ich Angst habe. Um die Jugend selber, ich brauche mir keine Sorgen zu machen, sondern um diese Mächte, was Herr Stauffer vorher erwähnt hat, von den alten Regimen, die wollen immer noch dort bleiben. Sie versuchen immer zu plündern, immer noch Probleme ins Land zu stiften, Leute zu töten, Leute Ungerechtigkeit zu machen und so weiter. Und das, was beängstigend ist, was ich erwarte, also oder was ich hoffe von der Europäischen Union oder von der Schweiz, dass sie nicht die Regierung unterstützen, sondern das Volk selber, nicht die Regierung, weil diese Regierung hat keinen Wert mehr bei dem Volk. Es ist nicht mal anerkannt bei dem Volk. Das heißt, die Schweizer oder die Europäer, wenn sie uns unterstützen wollen, dann müssen sie direkt beim Volk diese Unterstützung geben. Und dann sie werden sehen, dass sie wirklich ein Volk, der dankbar sein wird.
Wir müssen schon langsam zum Schluss kommen. Es geht ja um diese Unterstützung, die Sie angetönt haben. Die Unterstützung des Volkes. Wie kann man das tun? Also die Rede ist ja von Flüchtlingen aufnehmen, Gelder blockieren, Sanktionen, Waffenembargo, Wirtschaftsboykott gegenüber Tamoil. Sind das diese Anfänge oder ja, was sind die konkreten Anfänge?
Also reden Sie über Libyen oder über Tunesien jetzt?
Ja, beides.
Über beides. Also ich werde über Tunesien reden. Wenn Sie das Volk unterstützen wollen, dann muss diese Hilfe oder diese Unterstützung direkt dorthin kommen, nicht Mittel dieser Regierung.
Also
in Tunesien.
Also in Form von Geld.
Genau, in Form von Geld oder von Investitionen und so weiter. Weil wenn Sie wirklich eine Flüchtlingswelle stoppen wollen oder wenn Sie Angst vor diesen Flüchtlingen, dann müssen Sie diese dorthin so auf dem Platz stoppen. Direkt im Land dort stoppen.
Also die Leute sollen wieder nach Tunesien in die Ferien gehen, wie es Peter Arbenz zu Beginn der Sendung gesagt hat.
Ja, so wie er gesagt hat.
Der Wieseninsel. Genau. Ja, Herr Arbenz.
Ich denke, es gibt jetzt ein ganzes Instrumentarium, das weiter zu verfolgen ist. Das eine ist sicher zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit. Da haben gerade die Nichtregierungsorganisationen in der Schweiz eine große Aufgabe.
Also auch Entwicklungshilfe zum Beispiel.
Aufbauarbeit vor Ort. Mhm. Ausbildung, Arbeitsplätze schaffen, Mikrokredite, der Jugend eine Chance geben, zu arbeiten, den Tüchtigen eine Chance geben. Vor Sanktionen möchte ich eher warnen, das ist ein vorübergehendes Instrument, da straft man auf lange Sicht die Bevölkerung. In nur kurze Zeit die Regierung, also Sanktionen für Libyen, okay, aber nur solange Gaddafi noch im Sattel ist. Mhm. Und nachher muss man für das Volk wieder aufhören.
Ja.
Und die Aufnahme von Flüchtlingen, das ist ein anderes Kapitel. Da denke ich, man soll nicht immer von Flüchtlingen sprechen. Das werden Auswanderer sein. Es wird unter diesen Menschen Schutzbedürftige haben. Mhm. Denen soll man den Weg zum Asyl öffnen. Aber im Übrigen geht es wahrscheinlich vorübergehend um eine logistische Aufnahme dieser Menschen, Unterkunft, Betreuung und dann möglichst schnell wieder rückkehren in ihr Herkunftsland.
Ja, ich denke, um den Migrationsdruck, der sehr, sehr groß ist, auch in Algerien, auch in den Ländern, die jetzt nicht direkt betroffen sind, Marokko zum Beispiel, um diesen Migrationsdruck zu stoppen, braucht es ganz dringend Investitionen europäischer Firmen in Nordafrika. Und es braucht dazu staatliche Hilfen, vielleicht Absicherungen für Investoren, die dort investieren wollen. Es braucht auch kleinere Projekte, die Hoffnung schaffen, lokal, dass die Leute in den Dörfern bleiben, in den Regionen bleiben und nicht an den Traum von Europa glauben. Weil es ist einfach nicht möglich, dass 10, 20 Millionen Leute weggehen können. Das ist einfach nicht möglich. Es braucht dort eine positive Entwicklung. Und ich glaube, wenn das in Ansätzen mal passiert, dann möchten die meisten Maghrebiner auch sehr gerne in ihren Ländern bleiben. Dann wollen sie gar nicht vorgehen.
Herr Dimassau, Sie würden dann vielleicht als Tontechniker in Tunesien arbeiten.
Ja, warum nicht, natürlich. Nein, ich glaube, hier in der Runde, wir sind einfach zu weit gegangen mit den Investitionen und so, aber ich glaube, die erste Hilfe, die für Libyen, für Ägypten und für Tunesien ist, ist eine politische Hilfe. Was bringt das, wenn wir einfach Investitionen bringen und dann einfach die Köpfe irgendwie immer noch mit diesen alten Gedanken, mit Ben Ali und mit Gaddafi-Gedanken
einfach arbeiten. Also Sie sagen, man muss die Köpfe wegbringen?
Nein, das will ich jetzt gerade nicht sagen. Aber man muss einfach Tunesien, Libyen und Ägypten und alle anderen arabischen Länder helfen, eine demokratische wirklich und eine durchsichtige Politik aufzubauen. Und nicht einfach so, ja okay, jetzt macht ihr irgendwas und dann wir bringen nachher. Aber früher oder spätestens wird es wieder.
Europa muss ihre Außenpolitik mit uns ändern. Mit den ganzen arabischen Welt. Sie müssen eine neue Politik wirklich ausüben jetzt.
Ja, und wir müssen auch viel machen.
Zum Beispiel von Libyen. Also ich weiß, unser libysche Volk will eigentlich keine Mischung. Also
dass sich Europa nicht einmischt.
Ja, zum Beispiel, dass sich jetzt Amerika einmischen will. Jetzt machen sie, also alle sind dagegen, niemand ist dafür.
Also hier geht es ja um einen militärischen Einsatz,
ja, genau,
einen möglichen.
Aber das ist dann einfach, es ist auch zu gefährlich, wenn sich, man kann sein, dass wir auch, wenn sie sich einmischt, dass wir auch unsere Leute verlieren werden.
Also in Gefahr bringen.
Ja, in damit. Gefahr bringen. Ja. Und das, wir sind eigentlich dagegen, wir sind einfach, wir wollen, dass der Gaddafi uns einfach zuliebe ist und geht alleine, ohne dass sich jemand einmischt. Und wir wollen wirklich niemand, dass sich dazu in unser Land...
Natürlich, Amerika muss den Ölfelder beschützen.
Ich denke, Einmischung in die Politik dieser Länder, in die Demokratisierung, dieser Prozess ist sehr, sehr heikel. Diese Länder werden sich das verbieten, die wollen das nicht. Es kann nur auf Anfrage, wenn Länder Unterstützung wollen, dann kann Europa das leisten.
Also ein Angebot, anbieten und die Länder können
mehr,
das annehmen
denke ich,
oder
diesem,
nicht.
Ist in diesem Bereich sehr, sehr schwierig.
Eine Frage zum Beispiel, also jetzt, da wo es passiert, da wo es angefangen hat in Libyen, wir haben einfach also ich habe es auch von hier gesehen, von Europa. Niemand hat sich, niemand hat was gemacht. Also wir haben alle vom Fernseher aus zugeschaut. Also obwohl wir wissen, dieses Land braucht Hilfe. Und jetzt, erst jetzt zum Beispiel haben wir eine, also ein Angebot von Amerika bekommen. Ich denke, ich weiß, also das ist zu spät.
Also, das Angebot ist zu spät gekommen.
Ja, das ist zu spät, dass es jetzt.
Ja. Wir müssen die Runde leider beschließen. Okay. Wir werden die Situation ganz sicher weiterverfolgen. Das wird sicher nicht die letzte Diskussion gewesen sein. Ganz herzlichen Dank für Ihre Meinungen und die Diskussion.
Danke, dass Sie uns diese Möglichkeit gegeben haben.
Diese Möglichkeit gegeben haben, danke.
Das Doppelpunkt Forum war Brennpunkt Arabische Welt und Folgen für die Schweiz. Mit der Christine Schultes. Sie können die CD bestellen von dieser Sendung 0848 840 800 eine Woche lang.
Doppelpunkt Forum. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.